Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Britta Mersch. Herzlich willkommen. Und es geht heute um Fertiggerichte. Schön praktisch sind sie ja. Die Tütensuppen, die Pestogläser, Tiefkühlpizzen, Erbsen aus der Dose oder Menüschalen mit Lasagne oder Spaghetti Bolognese, die wir uns wohl alle mehr oder weniger oft in den Einkaufswagen packen. Wenn wir dann zu Hause sind, müssen wir sie nur noch warm machen, mit heißem Wasser quellen lassen oder im Ofen zubereiten. Ja, und fertig ist dann eine sättigende Mahlzeit. Doch wie gesund oder ungesund sind solche Produkte? Welche Zutaten enthalten sie? Welche Rolle spielen Gewürze und Geschmacksverstärker? Und wie sieht es aus mit dem Zucker-, Salz- oder Fettgehalt? Das sind Fragen, die wir heute hier im Marktplatz diskutieren. Erstmal wollen wir aber von Ihnen wissen, wie Sie es mit Fertigprodukten halten. Meine Kollegin Svenja Kohl hat sich dafür in Regensburg umgehört.
Also ich verwende sehr gerne Fertigprodukte, weil ich finde, dass die in der Küche sehr viel Zeit sparen. Und sie sind auch super günstig, was für Studenten natürlich super gut ist.
Ich finde Fertigprodukte sehr praktisch und bequem, besonders nach einem langen Arbeitstag. Auch nicht jede Person hat die Zeit, an einem Wochentag für die ganze Woche vorzukochen. Wenn ich könnte, würde ich lieber die Sachen selber machen, weil ich dann auch genau weiß, was drin ist. Und bei Fertigprodukten, also natürlich weiß man da auch, was drin ist, aber als Laie der Lebensmittelchemie ist es ja schwierig einzuschätzen, was jetzt genau in so Produkten drin ist. Deswegen koche ich grundsätzlich lieber selber.
Fertiggerichte finde ich an und für sich ganz praktisch und gut. Aber der Nachteil ist bei mir zumindest, ich habe eine Fructoseunverträglichkeit und bin deshalb auf manche Sachen direkt allergisch und die bekommen mir halt nicht alle recht gut.
Ich koche lieber selber, weil bei den Fertiggerichten weiß ich nicht, was da alles drinnen ist. Und frische Gerichte sind einfach gesünder und besser.
Ich finde, es ist halt einfach eine Frage der Zeit. Manchmal muss halt schnell gehen und dann nehme ich vielleicht auch mal einfach mal die Fertignudeln oder keine Ahnung, was das Pesto oder sonst was, was man halt irgendwie brauchen kann. Ansonsten bin ich schon eher eigentlich tatsächlich ein Fan von, man macht es selber, aber es ist halt immer eine Frage der Zeit.
Also ein bisschen gemischte Gefühle. Die einen machen es gerne, die anderen sagen, selber kochen finde ich eigentlich besser. Wie sehen Sie es? Schnelle Mahlzeit. Wie gesund oder ungesund sind Fertiggerichte? Das ist das Thema heute im Marktplatz. Und wie immer können Sie sich an der Sendung beteiligen. Jetzt möchte ich Ihnen die Gäste vorstellen, die heute mit Ihnen und mit uns diskutieren. Das ist einmal Dr. Margareta Bühning-Fesel. Sie leitet das Bundeszentrum für Ernährung. Das ist eigentlich in Bonn zugeschaltet, sind Sie aber heute aus Berlin. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen, Frau Mersch.
Dabei ist auch Dr. Corinna Greer vom Institut für Ernährungsverhalten am Max-Rubner-Institut. Das ist in Karlsruhe und von dort sind Sie auch zugeschaltet. Guten Morgen.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Und wir begrüßen auch Silke Vollbrecht. Sie ist Beraterin mit dem Schwerpunkt Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Brandenburg, genauer in Eberswalde. Guten Morgen.
Ja, auch guten Morgen von mir.
Und Sie können auch mit uns diskutieren. Rufen Sie uns gerne an unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Frau Vollbrecht, ich würde gerne mal mit Ihnen beginnen. Von der Verbraucherzentrale Brandenburg sehen Sie sich ja auch an, Fertiggerichte. Wie gut sind sie? Was ist drin? Was muss man beachten? Ich würde aber erst mal gerne von Ihnen wissen, welche Fertiggerichte mögen Sie denn gerne?
Also ich würde sagen, grundsätzlich all die Fertiggerichte, die wenig Zusatzstoffe haben. Also tatsächlich, das geht auch, wenn ich drauf gucke auf die Zutatenliste, dann läuft es relativ konform mit dem, was ich auch mag und nicht mag. Also wenn wenig Zusätze drin sind, wenig Zutaten drin sind und mir gelegentlich einige Arbeitsschritte abgenommen sind, wie zum Beispiel bei Tiefkühlgemüse, da greife ich relativ häufig und auch gerne drauf zurück.
Was sind denn Zusatzstoffe ganz genau?
Ja, Zusatzstoffe sind chemische Zusätze, die in der EU zugelassen sein müssen. Ansonsten dürfen sie auch nicht zum Einsatz kommen. Sie finden sie in der Zutatenliste in der Regel als E-Nummern oder auch mit ihrem Klarnamen aufgelistet. Und sie sollen dem Produkt eine bestimmte Produkteigenschaft garantieren. Sie dürfen auch nur zum Einsatz kommen, wenn sie technologisch tatsächlich notwendig sind, um bestimmte Produkteigenschaften zu garantieren. Also die Palette reicht hier tatsächlich von Farbstoffen über Konservierungsstoffen bis hin zu Geschmacksverstärkern. Und eigentlich steckt schon im Namen immer das, was sie tatsächlich am Ende dann auch bewirken sollen im Produkt.
Und die erkenne ich an einem E oder woran erkenne ich die noch?
Also Zusatzstoffe müssen prinzipiell mit ihrem Klassennamen gekennzeichnet werden. Das ist dann genau das, was ich eben sagte. Das wäre dann eben der Klassenname wäre Farbstoff. Und zusätzlich gehört dann entweder eine E-Nummer, die EU-weit dann auch die gleiche sein muss, oder der Hersteller darf auch die tatsächliche Bezeichnung formulieren. Aber ich denke, egal, ob es die E-Nummer oder die tatsächliche Bezeichnung sind, der Endverbraucher kann, wenn er nicht sehr belesen ist und sehr informiert ist, erstmal damit relativ wenig anfangen.
Ja, sprechen wir nachher nochmal drüber, weil auf solchen Verpackungen steht ja eine ganze Menge drauf. Ich würde aber gerne erstmal so bei den Grundlagen auch mal bleiben. Also Fertiggerichte ist ja wirklich eine ganze Palette. Ich habe ja eben schon so ein paar genannt. Es gibt ja auch einen anderen Begriff, Convenience Food, also convenient aus dem Englischen, bequem und praktisch. Also alles, was bequem und praktisch herzustellen ist, wo ich vielleicht nicht selber schnibbeln muss, wo ich vielleicht einfach die Dose aufmache, sie warm mache etc. Können Sie uns denn mal einen Einblick geben, was alles in diesen großen Bereich Convenience Food gehört?
Tja, prinzipiell kann man es nach zwei Kategorien unterscheiden, wie sich Convenience Food einteilen. Zum einen ist natürlich die Art der Haltbarmachung eine Einteilungskriterien und auch für den Endverbraucher ja ausschlaggebend, auch wann er eventuell welches Produkt kauft. Also wir unterscheiden hier nach Gefrierprodukten, Produkte, die durch Kühlung haltbar gemacht werden oder durch Pasteurisieren oder auch durch Trocknen, wo wir dann so klassischerweise diese Instant-Produkte einsortieren.
Ich habe ja heute eins auch, ne, wo man dann so ein Pulver hat in so einer Tüte, ne, was man dann einfach so, genau. Mhm.
Oder auch konservieren, die Dosen klassischerweise. Aber auch verpackt in Schutzatmosphäre. Also diese ganzen Produkte, wo wir dann so Grillprodukte einsortieren würden, die letztlich in Kunststoffverpackung in Schutzatmosphäre verpackt sind.
Weil das ist ja dann,
zum anderen.
Ach so, sagen Sie ruhig noch. Das war das eine, genau. Und das andere?
Genau. Und das andere wäre die Einteilung nach Fertigungsstufen, ne? Und auch das ist ja nicht unwichtig für den Endverbraucher, wie viel soll der Hersteller mir bereits abgenommen haben an Arbeit. Das steckt ja letztlich dahinter und da unterscheiden wir in den Fertigungsstufen von küchenfertig über garfertig, aufbereitfertig. Das sind auch Worte, mit denen man erstmal wenig anfangen kann. Das wären dann auch die Instant-Produkte bis hin zu nur noch aufwärmen oder sogar kalt fertig verzehren. Dazu gehören die Salate, die dann nur noch mit Dressings zubereitet werden oder schon mit Dressing versehen sind.
Das heißt aber letztlich, alles, was ich, also selbst das eingepackte Sushi, der fertig vorgeschnittene Salat, gehört genauso in den Bereich Convenience Food wie jetzt eine Dose, die jetzt mehrere Jahre haltbar ist. Also ich habe hier jetzt gerade auch heute eine Dose dabei, die ist zum Beispiel haltbar bis zum 29.07.2025 mit einer Linsensuppe. Das ist alles, fällt alles in den Bereich Convenience Food.
Wenn man es genau nimmt, ja, es gibt hier keine ganz klare rechtliche Definition, wo Convenience aufhört und anfängt. Aber immer dann, wenn eine Verarbeitungsstufe dem Endverbraucher abgenommen wird. Und das wäre ja schon bei Gemüse, was nur geputzt und geschnitten ist und dann tiefgefroren wird. Man zählt es vielleicht gar nicht zu Convenience dazu, weil man ja denkt, man muss es ja doch noch verarbeiten, würzen und so weiter und kann es auch so ja erstmal nicht verwenden. Aber es ist natürlich schon viel dem Verbraucher abgenommen und an Arbeit erledigt. Insofern zählt auch das natürlich zum Convenience schon.
Das heißt, die Frage unserer Sendung, also wenn wir sagen, wie gesund oder ungesund sind Fertiggerichte, das lässt sich jetzt auch gar nicht so mit einem Satz beurteilen oder beantworten, sondern da muss man dann schon immer ganz genau gucken, mit welchem Produkt habe ich es gerade zu tun?
Ganz gesund, ganz genau. Also Convenience sind nicht per se ungesund. Genauso wie das, was ich zu Hause eventuell von der Pike auf selbst zubereite, ja nicht per se gesund oder ungesund ist. Ne? Also da gibt es ja auch eine große Spannbreite, das, was ich selber kochen kann. Und es kommt immer auf die Zusammensetzung und letztlich auf die Zutaten im Produkt an, ob ein Convenience-Produkt als gesund oder ungesund eingestuft werden muss.
Schauen wir später nochmal genau drauf. Sieht man ja auch an den Verpackungen zum Teil, was drin ist. Frau Greer, ich würde Sie gern auch mal in die Runde holen. Sie arbeiten am Institut für Ernährungsverhalten am Max-Rubner-Institut. Das ist ein Bundesforschungsinstitut für Lebensmittel und Ernährung, damit man das vielleicht ein bisschen einordnen kann. Vielleicht können Sie einmal selbst sagen, was Sie genau machen.
Ja, gerne. Genau, das, wie Sie gesagt haben, das Max-Rubner-Institut beschäftigt sich eben mit Fragen rund um Ernährung und Lebensmittel und bietet in dem Sinne wissenschaftliche Entscheidungshilfen für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und ganz genau am Institut für Ernährungsverhalten schauen wir in einem jährlichen Produktmonitoring, wie sieht es eigentlich aus? Also bei diesen sogenannten Convenience-Produkten beziehungsweise vorverpackten Produkten, wie sieht es aus? aus mit dem Zucker-, Fett- und Salzgehalt. Und da schauen wir uns jährlich ausgewählte Produktgruppen an und präsentieren das eben auch in einem Bericht. Das heißt, schauen zum einen, wie sieht es aktuell aus und können wir auch Veränderungen über die Zeit feststellen.
Welche Produkte standen denn zuletzt im Vordergrund oder in dem diesjährigen Produktmonitoring?
Also wir haben dieses Jahr im April einen Bericht dazu veröffentlicht und haben uns dort 5 Produktgruppen angeschaut, von denen ich mal sagen würde, dass 4 klassischerweise vielleicht auch in die Produkte anschauen, die wir uns heute näher anschauen. Also dabei waren kalte Soßen, alles, was vielleicht ein Verbraucher unter Grillsoßen, Ketchup etc. versteht, was man gerade vielleicht auch im Sommer gerne mit zu Fleisch verzehrt. Dann haben wir uns angeschaut, die Tiefkühl-Komplettfertiggerichte, also wirklich Mahlzeiten, die ich dann nur noch erwärmen, erhitzen muss, bevor ich sie verzehren kann mit unterschiedlichen Komponenten. Dabei waren auch die Nudelsoßen, also alles, was eine Tomatensoße ist, eine hellere Soße, was ich zu Nudeln klassischerweise verzehre. Die Fleischersatz- und Wurstersatzprodukte haben wir uns angeschaut. Also denken Sie vielleicht an einen Schnitzelersatz oder wenn ich einen Burger mache, einen Patty-Ersatz. Und als letzte Gruppe dann noch das Feingebäck, also klassischerweise etwas wie Kekse und Waffeln waren dabei.
Würden Sie das auch alles in den Bereich Fertiggerichte zählen, also auch die Kekse? Oder würden Sie sagen, Kekse sind dann eher so ein bisschen außen
genau.
vor?
Genau, klassischerweise, natürlich handelt es sich hier auch um ein vorverpacktes Lebensmittel, oder wie wir es ja auch gerade angeschaut haben von den Convenience-Produkten. Auch dort hat mir jemand die Arbeit abgenommen und vielleicht für mich einen Keks gebacken, den ich dann, da wo ich einfach die Tüte aufreißen muss und vielleicht auch meinen Gästen dann servieren kann. Aber klassischerweise sehe ich da jetzt auch mehr die Produkte heute im Fokus wie Nudelsoßen, kalte Soßen, natürlich Tiefkühl, komplett fertig Gerichte.
Sie schauen ja zum einen, was ist drin und zum anderen auch, wer kauft es? Also können Sie uns vielleicht mal, sagen wir mal, die Nudelsoßen, können Sie uns da mal sagen, was landet so in unseren Einkaufswagen? Also wie viel nehmen wir davon mit nach Hause? Was ist so die Bandbreite oder was ist so die Menge, die da verkauft wird?
Ja, also es ist immer ganz spannend. Wir schauen uns zum einen an die Käuferreichweite. Das heißt, wie viele Haushalte in Deutschland kaufen eigentlich diese Produktgruppe mindestens einmal in dem Bezugszeitraum, also mindestens einmal jährlich. Und dann schauen wir uns auch an die Mengen. Sie haben es gerade auf die Nudelsoßen verwiesen. Also da ist es so, dass etwa 40%, ein bisschen drüber, der Haushalte fertige Nudelsoßen kaufen und etwa in einer Menge von 2,6 Kilogramm. Pro Jahr. Und das ist wirklich ganz unterschiedlich pro Produktgruppe, wenn ich da einfach, damit man das einordnen kann, noch ein zweites Beispiel zu geben kann. Wenn wir uns das bei kalten Soßen anschauen, da sind es über 80% der Haushalte, die so etwas kaufen. Der Klassiker natürlich Ketchup, mit 70% der Haushalten, die das mindestens einmal jährlich kaufen.
Jetzt diskutieren wir ja heute, wie gesund und ungesund ist das. Kann man das denn per se sagen, wenn man jetzt sich mal auch diese Menge ansieht? Also Sie gucken ja auch, was ist drin in den Produkten, also wie viel Fett, wie viel Zucker. Kann man da so ganz grob sagen, gesund oder ungesund? Oder was ist auch der Fokus, wie Sie drauf schauen?
Also unser Fokus ist eben zu schauen auf Zucker-, Fett- und Salzgehalte. Und natürlich macht es immer das Gesamtprodukt aus. Also ein Produkt besteht aus vielen Zutaten und wir haben da wirklich den Fokus erstmal zu gucken, auch pro Produktgruppe, welcher Nährstoff ist dann besonders interessant. Auch da vielleicht nochmal ein Beispiel, was ja auch viel immer durch die Medien geht, zum Beispiel bei den kalten Soßen, beim Ketchup ist insbesondere interessant, wie viel Zucker ist da beispielsweise drin. Fettgehalte sind da vielleicht weniger spannend. Das heißt, es ist wirklich individuelle pro Produktgruppe zu gucken, was interessiert den Verbraucher und was ist vielleicht eben dort auch ausschlaggebend für diese Produktgruppe.
Aber man sieht teilweise ja schon eine große Bandbreite. Wie viel Zucker ist drin, wie viel Fett ist drin. Da kann man schon große Unterschiede innerhalb einer Produktgruppe sehen, wenn man sich die verschiedenen Soßen ansieht, oder?
Auf jeden Fall. Das ist was wir eigentlich in allen Produktgruppen sehen, dass wir ganz große Spannweite der Energie- und Nährstoffgehalte haben. Also was wir machen, ist, wir gucken erstmal die gesamte Palette an einer Produktgruppe und unterteilen das in Untergruppen, die sinnvoll sind, also wenn ich das Beispiel der kalten Soßen nochmal nehme, wie sieht's insgesamt aus beim Ketchup? Da haben wir ja auch eine Bandbreite an kalten Soßen, wenn man jetzt mal ans Grillen denkt, da gibt's helle Soßen, da gibt's rote Soßen, scharfe Soßen, süße Soßen, eine riesen Vielfalt und all das schauen wir uns an. Aber wenn ich in einer Produktuntergruppe bleibe, beispielsweise beim Ketchup, da sehe ich selbst dort, dass ich als Verbraucherin, als Verbraucher in dem Sinne eine große Spannweite im Supermarkt finde. Also wir sehen beim Ketchup Produkte, die haben vielleicht 20 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Wir haben aber auch durchaus Produkte, die 40 Gramm Zucker haben. Das heißt, hier muss man wirklich genau hinschauen.
Und dann ist immer noch die Frage, wie viel konsumiere ich von was? Und da würde ich auch gerne mal die Frage an Frau Bühning-Fesel stellen. Sie leiten das Bundeszentrum für Ernährung. Da dreht sich alles rund um Fragen der Ernährung. Wir haben eben schon gerade von Frau Krea gehört, das ist so die wissenschaftliche Perspektive. Welche Perspektive haben Sie?
Ja, wir haben die Perspektive auch mit Blick auf den Verbraucher. Das heißt, wir haben ja Informationen und Hilfestellungen, die sich auch direkt an Verbraucherinnen und Verbraucher richten, aber auch an Multiplikatoren für die Ernährungsberatung zum Beispiel oder auch an Lehrkräfte, Unterrichtsmaterialien. Und letztlich geht's uns darum, ja, darüber zu informieren, wie etwas zusammengesetzt ist, wie etwas funktioniert, also Informationen über auch Lebensmittel, über Zusatzstoffe. Also wir haben Informationen auf der Website Lebensmittel von A bis Z, also die ganze Kette entlang, wie etwas produziert und verarbeitet wird. Und unser Fokus ist auch, ja, das sage ich immer so ein bisschen, so die Hoheit über das eigene Essen zurückbekommen. So sich die Frage zu stellen, wann muss es wirklich ein Fertigprodukt sein? Ich konnte die Argumente der Zuhörerinnen und Zuhörer, die vorhin auch befragt wurden, gut verstehen, dass sie sagten, ja, das geht schnell und ich habe keine Lust mehr selber zu kochen. Ist auch völlig in Ordnung. Es kommt immer auf die Mischung an. Aber es ist auch wichtig, so zu überlegen, wie könnte ich denn selber kochen? Kann ich das? Kann ich mir das nicht so ein bisschen beibringen, auch für die schnelle Küche was zuzubereiten, sodass man ja, das dann auch vielleicht zur Hand hat. Also von daher so diese Alltagskompetenz im Umgang mit Lebensmitteln, das ist bei uns ein wichtiges Anliegen und spielt ja hier dann auch eine wichtige Rolle.
Das heißt, wenn Sie haben jetzt gerade Frau Greer gehört, die ja die Nudelsoßen beschrieben hat, wo sie auch den Zuckergehalt erwähnt hat zum Teil. Das heißt, das wäre so ein Beispiel, wo Sie sagen, schauen Sie doch mal, was drin ist und eventuell gibt es ja eine Alternative, wie ich sie selbst machen kann. Also würden Sie da schon eher abraten oder geht es auch um das kluge Kombinieren, um das Maß dann vielleicht auch? Genau, also was wäre dann der Rat?
Genau, es geht um das Maß, es geht um das kluge Kombinieren und ich habe mir vor der Sendung auch überlegt, wie kann man so kurz und knapp Fertigprodukte oder Convenience-Produkte erklären und Frau Vollbrecht hat das ja auch sehr ausführlich gemacht. Also das ist letztlich, wenn man es ganz weit runterbricht, ist eine Banane auch convenient, weil ich es dann schäle und essen kann, also es ist bequem. Mir gefällt eine Einteilung sehr gut, zu der es auch viele wissenschaftliche Studien gibt, die sogenannte NOVA-Einteilung, die den Verarbeitungsgrad beschreibt. Und da gibt es einmal die frischen Lebensmittel, das sind Obst, Gemüse, Nüsse, Samen und so weiter. Dann gibt es Zutaten, die ich brauche, um eben Mahlzeiten herzustellen, wie Salz, wie Zucker, wie Pflanzenöle und so weiter, also dann eben auch in den entsprechenden Mengen. Und dann gibt es die einfach verarbeiteten Lebensmittel wie Brot, Brötchen, Aufstriche, eingelegtes Gemüse, also etwas, was ich nicht unbedingt immer selber machen würde und was ich kaufe. Und dann gibt es eben Produkte, die als stark verarbeitete Lebensmittel bezeichnet werden, die eben Fertigprodukte sind, die einfach in die Mikrowelle zu schieben sind, die sehr viele Zutaten, Zusatzstoffe haben. Und es gibt eben Untersuchungen, Beobachtungsstudien, die zeigen, dass Menschen, die in ihrer Ernährung einen sehr hohen Anteil an diesen insbesondere stark verarbeiteten Lebensmitteln haben, dass die ein höheres Krankheitsrisiko haben. Also gerade ist auch nochmal von der WHO eine Empfehlung veröffentlicht worden, dass eben nicht zu viel gerade von diesen stark verarbeiteten Lebensmitteln verzehrt werden sollen, mit Blick eben auf die Gesundheit, mit Blick auf mögliche Zusammenhänge, weil die ungünstig zum Beispiel für das Mikrobiom, also unser Bakteriensystem im Darm sind oder weil sie eventuell ungünstig sind, auch mit Blick auf das Immunsystem. Und auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ja, insbesondere stark verarbeitete Lebensmittel nicht zu oft zu essen. Und deswegen kommt es auf die gute Mischung an.
Kann ich das denn selber irgendwo nachsehen? NOVA-Klassifizierung, haben Sie gesagt. Finde ich diese Liste irgendwo, wenn ich da Orientierung suche?
Ja, also es gibt eine App, die ich ganz spannend finde. Es gibt auch als Website Open Food Facts. Also leider nur in Englisch, weil das international ist. Aber es gibt auch eine deutsche Variante. Und da kann man Diese Nova-Nummern 1 bis 4 kann man sehen. Und was ich ganz spannend finde bei Open Food Facts, das gibt es also auch als App, die man sich aufs Handy laden kann. Und dann hält man das vor den Barcode und dann kriegt man die Infos. Was diese App auch anzeigt, ist der Nutri-Score. Das ist ja diese Bewertung, um Lebensmittel innerhalb einer Gruppe einschätzen zu können. Und da sieht man, dass verarbeitete Lebensmittel, die durchaus ein grünes A oder ein grünliches B haben können beim Nutri-Score, dass die gleichzeitig bei Nova dann eine 4 haben für stark verarbeitet. Das heißt, also klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber
gehen wir gleich nochmal drauf ein.
Genau, aber es gibt eben die Möglichkeit, sich hier dann auch zu orientieren.
Schnelle Mahlzeit. Wie gesund oder ungesund sind Fertiggerichte? Das ist das Thema heute im Marktplatz. Mein Name ist Britta Mersch und wir diskutieren mit Margareta Bühning-Fesel, Leiterin des Bundeszentrums für Ernährung, mit Corinna Greer vom Institut für Ernährungsverhalten am Max-Rubner-Institut und mit Silke Vollbrecht, Beraterin mit dem Schwerpunkt Lebensmittelernährung bei der Verbraucherzentrale Brandenburg. Tortellini in Sahnesoße, Tiefkühlpizzen oder Asiapfannen, wir alle haben bestimmt das eine oder andere Fertigprodukt im Kühlschrank oder in der Vorratskammer. Doch was ist eigentlich drin in den Fertiggerichten? Worauf kann ich achten, wenn ich sie kaufe? Was steht alles drauf auf der Verpackung? Das wollen wir heute klären und wir wollen jetzt mal mit einer Zutatenliste beginnen. Ich habe eine Dose dabei. Das ist Gulaschsuppe aus der Dose und wir hören mal, welche Zutaten alle drin sind.
Zutaten: Wasser, 19% passierte Tomaten, 6,7% gegartes Rindfleisch, 5,2% Zwiebeln, 4,5% Champignons, 2,4% roter Paprika, modifizierte Stärke, Rapsöl, Weizenmehl, Gluten, Zucker, Sahne, Salz, Aroma, enthält Sellerie, Raucharoma, Knoblauchpulver, Paprikapulver, Gerstenmalzextrakt, Gluten, Molkenprotein, Kochsalzersatz, Kaliumchlorid, Hefeextrakt, Dextrose, Paprikaextrakt, Emulgator E472E, Verdickungsmittel Guarkernmehl und Xanthan. Kann Spuren von Senf, Soja und Ei enthalten.
Frau Vollbrecht, da ist ja eine ganze Menge drin, vieles, was wir vielleicht selber gar nicht in unserem Gewürzschrank haben. Wenn ich das jetzt lese, wenn ich diese Dose mal in der Hand habe im Supermarkt, kann ich mit dieser Zutatenliste was anfangen? Was sagt mir das?
Natürlich verrät mir die Zutatenliste schon relativ gut, was im Lebensmittel tatsächlich enthalten ist. Man muss wissen, dass das, was vorne steht, an erster Stelle mengenmäßig am meisten enthalten ist und das, was ganz hinten steht, dann mengenmäßig dementsprechend am wenigsten. Also wir haben eine absteigende Reihenfolge in der Zutatenliste. Rezepte verraten insofern Hersteller natürlich nicht, aber sie müssen anteilmäßig prozentual schon verraten, was in ihrem Produkt enthalten ist.
Das heißt, in dem Fall, wenn ich mal ganz kurz fragen darf, also ja. Ich habe hier 19%, also Gulaschsuppe und 19% passierte Tomaten und 6,7% gegartes Rindfleisch. Also wenn ich jetzt mal, also würden Sie dann eher sagen Tomatensuppe oder doch eher Gulaschsuppe?
Das kommt auf die Erwartungshaltung der Verbraucher natürlich an. Also unter Umständen gibt es auch Leute, die an ihren Gulasch auch reichlich Tomaten rantun. 6% gegartes Rindfleisch. Ich kann es schwer einordnen, ob das schwer da viel oder wenig ist. Ich denke eher relativ wenig. Also meine Gulaschsuppe, wenn ich sie selber koche, hat definitiv mehr Rindfleisch enthalten. Und ganz genau genommen steht an erster Stelle in der Zutatenliste das Wasser und nicht die passierten Tomaten, ne? Also Wasser führt tatsächlich meine Liste an. Das heißt, konkret in dem Fall ist Wasser Hauptbestandteil in meinem Produkt. Und diese 19% Tomaten und 6,7% Rindfleisch, ich vermute mal, die schreibt der Hersteller von den Prozenten auch nicht ganz freiwillig rauf, die muss er raufschreiben. Mhm. Es gibt diese sogenannte Quid-Regel, die besagt, dass die wertgebenden Komponenten, die zum Beispiel auch bildlich hervorgehoben sind auf der Vorderseite der Verpackung oder auch im Namen stecken. Also wenn der Name schon suggeriert ist, wäre halt ein gewisser Anteil an Tomaten oder Rindfleisch drin. Ich vermute mal, auf der Dose ist Rindfleisch zu sehen und Tomaten zu sehen. Und genau darum muss der Hersteller explizit in der Regel macht das in der Zutatenliste den prozentualen Anteil dennoch angeben. Hier haben wir noch Anteile, die noch, ich würde sagen, nicht erschreckend niedrig sind. Also man findet teilweise auch Produkte, die dann einen Namen tragen und der Name der praktisch gegeben wird dem Produkt, letztlich nur noch zu 0,% irgendwie tatsächlich im Produkt dann auch zu finden ist. Das gibt wirklich die Zutatenliste dann auch her, wenn ich da reingucke.
Ich bin jetzt auch so ein bisschen bei Hefeextrakt, Dextrose, das sind so Sachen, da weiß ich als Laie jetzt nicht unbedingt, was die machen. Zucker, denke ich mal, also sind das irgendwie auch Sachen, auf die ich achten sollte? Was machen die genau im Produkt?
Ganz genau, also natürlich muss auch die Zutatenliste süßende Zutaten auflisten, dazu gehören alle Zucker, welchen Namen auch die immer tragen, aber auch andere süßende Zutaten wie Zuckerersatzstoffe oder Süßstoffe. Und in dieser Liste, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war zum Beispiel die Dextrose enthalten, das Gerstenmalzextrakt enthalten, aber auch der Zucker, der sogar relativ weit vorne in der Liste war, also gleich drei süßende Zutaten, die dann letztlich auch in der Nährwerttabelle unter Zucker zu finden sind. Ja, wenn ich jetzt überlege, wie ich meinen Gulasch zubereite, also ich kenne es immer noch von meiner Oma, es gehört immer eine Prise Zucker ans Gericht, aber eine Prise Zucker ist eben tatsächlich was anderes als tatsächlich dann die enthaltenen Zuckerwerte in solchen Fertigprodukten.
Auf die Nährwerttabelle gehen wir gleich nochmal ein. Ich würde aber gerne einmal Herrn Lindmar aus Seevetal ansprechen. Er hat uns angerufen unter 00800 4464 4464. Guten Morgen, Herr Lindmar. Herr Lindmar?
Hören Sie mich?
Ja, jetzt höre ich Sie. Irgendwie alles waren klar, Sie gerade noch nicht zu hören. Ja. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was haben Sie für eine Frage zum Thema Fertiggerichte?
Ja, als Frage hatte ich zum Schluss des Gesprächs mit Ihrer Kollegin gesagt, dass es also interessant wäre, zu erfahren, wie es bei den Tiefkühlgerichten ist. Die sind ja ähnlich wie die Fertiggerichte zu verwenden. Die braucht man also praktisch was warm zu machen. Und wie da die Zutaten abgesehen davon, dass sie relativ teuer sind, aber das, wie da das Spektrum aussieht.
Mhm. Also, Frau Bühning-Fesel, können Sie was dazu sagen?
Ja, also ich finde Tiefkühlprodukte eigentlich, man muss natürlich da auch auf die Zutatenliste gucken, da gibt es auch welche mit vielen Zusatzstoffen, aber es gibt auch Tiefkühlprodukte, wo ich dann teilweise auch sehr viel Gemüse drin habe, wo ich Getreideprodukte habe oder Kartoffeln oder Nudeln. Also durch das Tiefkühlen habe ich ja durch das Kühlen selber schon das Ganze haltbar gemacht. Das heißt, in diesem Dosenprodukt oder in anderen sind häufig noch mehr Zusatzstoffe. Also ich finde Tiefkühlen schon eine sehr empfehlenswerte Haltbarmachungsmethode. Und Tiefkühlprodukte, wenn man dann noch guckt, es sollte möglichst viel Gemüse drin sein, finde ich schon recht empfehlenswert. Und es gibt ja viele Hersteller, die auch sehr gezielt die Zutaten beschreiben, auch wo sie herkommen. Und von daher ist das schon eine ganz gute Wahl.
Ja, ich habe noch eine Bemerkung zu Ihrer Sendung. Vor wenigen Minuten wurde unter der Zutatenliste auch Hefeextrakt verwendet. Das hört sich für den Verbraucher so harmlos an. Das ist ein Geschmacksverstärker.
Mhm. Frau Vollbrecht, Hefeextrakt, können Sie das nochmal einordnen?
Ja, der Verbraucher hat natürlich vollständig recht an der Stelle, dass als Verbraucher das schon sehr irreführend sein kann. Also nicht selten finden wir sogar auf der Verpackung vorne auf der Sichtseite dann eine Aussage, dass es ohne Geschmacksverstärker zubereitet wird. Trotzdem finden wir Hefeextrakt im Produkt. Und wer selber Gulasch kocht, weiß natürlich, Hefe gehört da nicht rein. Die nutzen wir zu Hause zum Backen, aber natürlich nicht für die Herstellung vom Gulasch. Sie wird hier letztlich wirklich als Geschmacksverstärker eingesetzt, weil sie so einen fleischigen, sehr intensives Aroma gibt. Und in der Regel, wir sagten ja selber vorhin bereits, wahrscheinlich relativ wenig Rindfleisch hier doch prozentual enthalten ist. Damit das irgendwie so einen fleischigen Geschmack bekommt, wird halt Hefeextrakt hinzugesetzt. Das wird bei vielen fertigen Soßen, Suppen und insbesondere auch so bei Gulaschgerichten gerne gemacht. Und das ist ein Beispiel für einen Zusatzstoff, der eigentlich oder für eine Zutat, die hier eigentlich nicht reingehört, aber gern genutzt wird.
Herr Lindmar, und da wäre was, wo Sie sagen, das würden Sie dann eher nicht nehmen, wenn Sie sowas sehen auf der Verpackung. Also schauen Sie auch, arbeiten Sie mit Fertiggerichten oder teilweise auch mit Tiefkühlfertigkost oder wie machen Sie es in Ihrer Küche?
So wenig und so selten wie möglich. Gerade die Machenschaften, also jetzt werde ich etwas tendenziös, will ich nicht, aber jedenfalls die Die Geschäftspraktiken der Hersteller, die sind ja so gestrickt, dass man, wenn man etwas aufmerksam ist, schon zur Vorsicht angehalten wird. Und wir kochen gerne selber, obwohl wir alt sind.
Okay.
Das heißt, Bier ist Quatsch, meine Frau kocht. Und ich schnipple dann also praktisch das Gemüse.
Ja. Und da sind wahrscheinlich Rezepte, die auch schon lange in der Familie sind, denke ich mal, oder?
Das ist Hausmannskost, davon kann man ausgehen.
Davon kann man ausgehen. Ganz vielen lieben Dank, dass Sie uns angerufen haben. Und schöne Grüße nach Seevetal.
Ja, danke.
Tschüss.
Tschüss.
Wir wollten ja auch noch sprechen über die Nährwerttabellen, die ja auch angegeben sind auf den Produkten, die man kauft. Und vielleicht können wir uns das auch nochmal ansehen. Also wenn man sich das jetzt mal vorstellt bei so einer Dose, das ist ja so ein Kästchen, da steht dann durchschnittliche Nährwerte pro 100 Gramm. Frau Greer, vielleicht können Sie uns das nochmal erklären, was wir da jetzt eigentlich genau sehen. Ich kann es jetzt nochmal sagen für diese Gulaschsuppe, die wir hatten. Also ich kann mal so ein paar Beispiele sagen. Fett 2,2 Gramm, Kohlenhydrate 4,4 Gramm. Salz 0,9 Gramm, Zucker 1,6 Gramm. Was sagt mir das jetzt als Verbraucherin und Verbraucher, wenn ich jetzt diese Dose in der Hand habe?
Ja, also im Prinzip, sage ich mal, es ist vielleicht ein Stück die Visitenkarte des Produktes, wenn ich mich jetzt dafür interessiere, wie viel Fett, wie viel Salz, wie viel Eiweiß ist enthalten. Und genau das ist es ja auch, was wir uns im Produktmonitoring anschauen. Also wenn wir drauf schauen, wie sind Produkte vom Fett-, Zucker- und Salzgehalt eigentlich, wie stehen sie da, dann schauen wir auf diese Nährwertangaben. Und das kann natürlich der Verbraucher auch tun und bekommt dann eben eine Idee, je nachdem, was eben für ihn auch gerade bei der jeweiligen Produktgruppe wichtig ist, wie hoch das ist. Also wir sprechen von den Big Seven, die dort abgebildet sind. Also ich kann eben schauen, wie viel Energie ist dort drin, wie viel Fett, wie viel gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate und wie viel Zucker. Salz ist eben auch drauf, Eiweiß und manchmal sind auch die Ballaststoffe noch mit angegeben. Das heißt, es ist immer schwierig zu sagen, für die Verbraucherin, für den Verbraucher, was sagt mir das jetzt insgesamt, wenn ich ein Produkt habe, dann muss ich natürlich das auch erstmal einordnen können. Also ist das eher hoch, ist das eher niedrig? Das heißt, ich brauche häufig auch den Vergleich oder eben den Nutri-Score, den ich dann dort mit einbeziehen kann. Aber was ich auf jeden Fall machen kann, ist die Nährwerttabelle zu nutzen, um unterschiedliche Produkte einer Produktgruppe zu vergleichen, um auch eine Idee zu bekommen. Ist das Produkt, was ich hier habe, hat es jetzt viel Salz, hat das wenig Salz? Gibt es vielleicht ein vergleichbares Produkt, das auch mit weniger auskommt, und so kann ich mich da ein Stück weit auch herantasten als Verbraucherin, als Verbraucher.
Frau Vollbrecht, gucken wir doch noch mal ganz konkret jetzt auch auf diese Tabelle. Salz 0,9 Gramm. Ist das jetzt viel oder wenig? Wenn ich jetzt so ein bisschen Orientierung brauche, was würden Sie sagen?
Die 0,9 Gramm pro 100 Gramm, das ist ja die Pflichtangabe, es muss sich ja immer auf 100 Gramm beziehungsweise 100 Milliliter des Produkts beziehen, muss man natürlich in Relation setzen zu dem, was ich tatsächlich esse. Und ich esse wahrscheinlich nicht nur von der Gulaschsuppe 100 Milliliter, sondern wahrscheinlich doch, ich weiß nicht, was Ihre Dose dort, die Sie haben, konkret jetzt beinhaltet, aber wenn ich jetzt eine Gulaschsuppe ohne weitere Beilage verzehre, wirklich als warmes Mittagsgericht, verzehre ich unter Umständen schon 400 Milliliter. Das wäre wahrscheinlich so eine gängige Größenordnung, oder je nachdem, wie viel ich eben verzehre, muss ich da noch rechnen. Und 0,9 Gramm, wenn ich das jetzt in Relation setze zu, sagen wir mal, 400 Milliliter, da haben wir fast 4 Gramm pro Dose Gulasch. Und dann muss ich natürlich, und das gibt die Nährwerttabelle aber erstmal nicht her, wissen, wie viel wird denn dem Verbraucher tatsächlich, also einem durchschnittlichen erwachsenen Verbraucher mit 2000 Kilokalorie ungefähr Energiebedarf am Tag empfohlen. Und hier gibt es natürlich Richtwerte, und die sagen, 6 Gramm pro Tag reichen völlig aus, um unseren Bedarf zu decken. Alles darüber hinaus kann sogar gesundheitlich problematisch werden. Und da liegen wir natürlich mit 4 Gramm allein durch eine Mahlzeit beim relativ hohen Wert. Aber diese Info muss man dazu eben haben.
Frau Bühning-Fesel, ist es denn so, wenn ich jetzt selbst koche, dafür machen Sie sich ja auch stark, dass ich wirklich weniger Salz, jetzt wenn wir mal bei diesem Beispiel bleiben, hätte? Also wenn ich jetzt eine Gulaschsuppe koche oder egal, was ich jetzt mache, eine Nudelsauce oder ähnliches, würde ich sagen wir mal, automatisch weniger Salz nehmen oder weniger von gewissen Dingen, die drin sind? Kann man das so sagen? Also habe ich da, weil so richtig, wie ich jetzt mit meinem Salz da reingehe, kann ich ja auch nicht sagen. Ne? Also es ist dann auch wirklich schwer, den Bezug zu sehen.
Genau, da kommt es natürlich auch auf die Kochkompetenz an. Es kann da auch ein bisschen zu viel Salz werden, wenn ich das reichlich verwende. Aber alleine dadurch, dass ich zum Beispiel frische Zutaten verwende, dass ich, wie Frau Vollbrecht auch sagte, mehr Rindfleisch verwenden würde, dass ich das mit Zwiebeln zusammen anbrate, dass ich da Röstaromen sich entwickeln lasse, dass ich einfach durch die Rezeptur, durch auch frische Kräuter und so weiter, habe ich die Möglichkeit, da sehr, sehr viel Geschmack reinzubringen, sodass ich weder Geschmacksverstärker noch sehr viel Salz brauche. Also das ist wirklich so ein Erfahrungswert. Und auch es kann natürlich, also hier, mir war auch das Salz aufgefallen in der Nährwerttabelle. Also das hätte ich auch spontan gesagt, da ist ein bisschen viel Salz drin. Das Fett ist nicht ganz so hoch, vielleicht tendiert man dann eher dazu, ein bisschen mehr Fett reinzugeben. Da kommt es dann vielleicht auch auf die Qualität an. Also auch da muss man ein bisschen sich das angucken und lernen und ausprobieren. Dann ist es aber, also auf jeden Fall insgesamt ist es immer empfehlenswert, selber zu kochen aus verschiedensten Gründen und dann so ein bisschen Erfahrungen zu sammeln, was da wirklich gut ist und auch gut schmeckt und einem gut bekommt.
Trotzdem muss es manchmal auch schnell gehen und das haben ja auch viele Hörerinnen und Hörer geschildert. Und wir haben jetzt noch einen Hörer in der Leitung, das ist Herr Gröger. Guten Morgen.
Guten Morgen, hier ist Gerhard Gröger.
Wie halten Sie es denn mit Fertiggerichten?
Also ich lasse mir immer welche Fertiggerichte von Appetit bestellen, da ich selbst auch aus Zeitgründen und auch nicht so kochen kann oder ich Dialysepatient bin. Also ich bin damit ganz zufrieden und schmeckt auch ganz gut. Ich habe eine Frage, ob die ein bisschen zu viel Salz haben, wollte ich mal wissen. Und wie das mit der Ernährung so ist. Da steht zwar 4,2 Gramm drauf, ich weiß. Und was Sie davon so halten.
4,2 Gramm von was steht da drauf?
Also Salz.
4,2 Gramm Salz, okay. Ist jetzt eine Marke, es gibt natürlich ganz viele Marken. Ich glaube, weiß auch gar nicht, man müsste das wahrscheinlich Produkt jetzt das vor Augen haben, um das jetzt wirklich im Einzelnen beurteilen zu können. Aber Frau Greha, Sie schauen sich ja die Produkte an. Also gibt's so, das sind dann Fertiggerichte, ne? Also Komplettgerichte, ne? Tiefkühlkomplettgerichte, Herr Gröger, was Sie jetzt gerade beschreiben, ne? Das sind so Gerichte, die Sie komplett fertig geliefert werden. Gibt's da was, Frau Greha, wo Sie sagen können, darauf kann man achten, wenn man die isst? Oder da ist wichtig, irgendwie bei der Zusammensetzung mal zu schauen?
Also auch hier sehen wir eben wieder große Spannweiten. Die 4,2 Gramm Salz, die Herr Gröger angesprochen hat, das kann natürlich jetzt sein, dass sich das auf die komplette Portion bezieht. Also wenn ich auf unsere Daten schaue, die wir haben zu den Tiefkühl-Komplettfertiggerichten, ist es so, dass die im Median 0,9 Gramm Salz haben. Der Median ist der Wert, der in der Mitte liegt. Also 50% der Werte sind darunter, 50% darüber. Und wenn man das einordnet und sagt, naja, so eine Portion liegt normalerweise zwischen 400 und 600 Gramm, dann kommt das ganz gut hin. Das heißt, das ist was wir auf dem Markt auch sehen. Und natürlich kommt es hier auch drauf an, also jeder kennt es, man geht in den Supermarkt, man steht vielleicht vor diesem Tiefkühlregal. Man kann ja nicht pauschal sagen, das ist das eine Tiefkühlgericht, sondern wir sehen Pasta, wir sehen asiatische Gerichte, eine ganz große Vielfalt. Und auch hier spiegelt sich das in der Spannweite wieder. Also wir sehen einfach auch Gerichte, wie was besonders herausgestochen ist, beispielsweise Cannelloni, dass es da sehr fett, sehr energiereiche Produkte in dieser Gruppe gibt. Das heißt, man muss sich das wirklich individuell anschauen. Was habe ich da? Was habe ich mir da vielleicht eben auch bestellt? Und wie kann ich das einordnen? Aber prinzipiell, wenn sich das auf eine Portionsgröße bezieht, wären diese 4,2 Gramm etwas, was sich in dem Rahmen bewegt, den wir auch sehen im Produktmonitoring.
Das heißt, Frau Vollbrecht, wie Herr Gröger jetzt der Essen bekommt, diese Fertigberichte kommt, relativ regelmäßig ist, wenn ich das richtig verstehe, Herr Gröger. Ne? Wie kann er denn rausfinden? Tue ich mir da was Gutes oder eher nicht? Also haben Sie da irgendeine Faustregel oder können Sie da noch einen Tipp geben? Oder wie er vielleicht auch das noch ergänzen kann mit anderen Dingen, die er den Tag über isst?
Also das sind ja in der Regel Produkte, die dann als Komplettmahlzeit relativ hoch verarbeitet sind und von daher auch die Vitaminverluste wahrscheinlich deutlich höher sind, als wenn ich jetzt ein reines Tiefkühlprodukt bei Gemüse habe, wo ich schockgefroren, eingefroren habe, eventuell sogar ohne Zutaten das Produkt kaufen kann, also selber würzen kann. Da hat er ja wenig Einfluss am Ende drauf, auf diese ganzen Sachen. Also er hat es hochverarbeitet mit hohen Vitaminverlusten. Da wäre mein Tipp, das generell aufzupeppen mit vielen frischen Kräutern oder eventuell mit frischen Gemüsebeilagen oder Salaten dann noch zum Mittag, wenn das irgendwie möglich ist. Weil im Prinzip genau der Ausgleich erfolgen muss und das bei der übrigen Ernährung über den Tag verteilt, dass da jetzt auch noch ein bisschen im Auge behalten wird. Denn wahrscheinlich sieht es bei vielen Fertiggerichten, die ihr auf dem Tisch bekommt, dann so aus, dass das Salz einen relativ hohen Anteil pro Tag bereits allein über diese Mahlzeit abdeckt. Denn diese 400 oder 4,5 Gramm waren das ja, wird sich vermutlich auf die Portion beziehen. Da bleibt nur noch circa 1,5 Gramm für den gesamten Tag und das ist nicht viel. Ja, wenn ich dann noch Wurst und Käse und Brot und solche Sachen, die über den Tag ja dazukommen, nehme, dann liege ich schnell bei Werten über meinem empfohlenen Salzwert.
Herr Grüger, hilft Ihnen das?
Ja, danke schön. Ja, ich esse so salzarm. Ich kriege extra noch Zusatznahrung, nehme ich mir, wo viel Eiweiß und Vitamine drin sind. Und danke schön, dass ich reingekommen bin und
ja,
dass
Sie mich
reingenommen haben.
Sehr gerne.
Schönen Tag noch.
Ja, wünsche ich Ihnen auch. Danke. Wir machen direkt weiter mit Frau Nolte. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit bis zu den Nachrichten, aber ja. Ihre Frage wollen wir doch noch hören. Guten Morgen, Frau Nolte aus Bad Homburg.
Guten Morgen. Also ich persönlich bin jetzt nicht so ein Freund von Tiefkühlkost, aber okay, manchmal geht es nicht anders eventuell. Also ich sage jetzt mal so, die Kühlkette, ja, das ist so ein Ding. Also die wird manchmal unterbrochen und dann sind die Produkte eben zum Teil auch sehr, sehr schädlich. Nämlich man kriegt Durchfall oder überhaupt Magen-Darm-Probleme. Also das ist nicht das erste Mal. Und das zweite Thema ist, dass man, wenn man alles bedenkt und was weiß ich hin und her, dann kaufe ich mir lieber ein paar Kartoffeln, ja, und Gemüse oder Salat, ja, und mach das. Und das habe ich auch schnell gemacht. Und was ich jetzt nicht selber mache, sind Gnocchis. Die kaufe ich eben auch so. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich versuche, immer Bio zu kaufen, möglichst Bioland oder Demeter. Und ich esse ehrlich gesagt weniger. Also ich habe jetzt nicht die große Palette, aber dafür sehe ich, was ich esse. Mhm. Und ich gucke da immer hinten drauf, weil ich bin auch davon abgesehen schwer krebskrank und habe verschiedene andere Probleme. Aber das habe ich eigentlich schon immer gemacht. Und wenn die Leute sagen, wir haben kein Geld, wenn sie da beim Supermarkt sind und was sie alles in ihren Wagen haben für das Geld, kann ich mich auch besser ernähren. Ich sage, weniger ist mehr.
Also das ein Plädoyer fürs Kochen, Frau ja, Bühning-Fesel. Genau. Da sind wir, glaube ich, ganz bei Ihnen, was Absolut. Sie auch gesagt haben.
Absolut, ja, sehr schön.
Aber Sie hatten auch noch gesagt, dieses Thema Kühlkette, das würde ich jetzt ganz gerne noch mal kurz auch so ansprechen. Ding, ich würde das gerne mal geben an Frau Bühning-Fesel. Wir haben nämlich wirklich nur noch 2 Minuten bis zu den Nachrichten. Okay. Aber bleiben Sie kurz noch dran, Frau Bühning-Fesel.
Also, gut geführte Supermärkte müssen die Lieferketten eigentlich beachten. Also was man so ein bisschen sehen kann, wenn man die Verpackung aufmacht und die Erbsen zum Beispiel nicht mehr locker drin liegen, sondern so ein bisschen auch aneinander gefrostet sind, sich da so ein bisschen Tauwasser wieder gebildet hat, dann kann man sehen, dass es nicht so gut war.
Und ja gut, das ist ein guter Tipp. Ja? Also ich kaufe auch schon mal was tiefgefroren, aber sehr, sehr selten. Mhm. Ja. Und wie gesagt, aber das ist mir auch schon mal aufgefallen. Da hatte ich dann was, so Gemüse und da war das so aneinander gefroren, aber das ist ein guter Tipp.
Ja, aber wie gesagt, Die Schachtel rütteln und wenn es dann sehr locker ist und raschelt, dann scheint es gut geklappt zu haben.
Das kann man dann so machen. Das ist ein guter Tipp.
Ja, gerne.
Also Ihre Sendung ist klasse, ne? Und vielen Dank für die Sendung.
Ja, ganz vielen lieben Dank für dieses Lob und auch, dass Sie angerufen haben. Schnelle Mahlzeit. Wie gesund oder ungesund sind Fertiggerichte? Das ist das Thema heute im Marktplatz. Mein Name ist Britta Mersch und wir diskutieren mit Margareta Bühning-Fesel, Leiterin des Bundeszentrums für Ernährung, mit Corinna Greher, Wissenschaftlerin am Institut für Ernährungsverhalten am Max-Rubner-Institut und Silke Vollbrecht, Beraterin mit dem Schwerpunkt Lebensmittelernährung bei der Verbraucherzentrale in Brandenburg. Und wir erweitern die Runde um meinen Kollegen Thomas Meinhardt, der hat viele Fragen von Hörerinnen und Hörern mitgebracht. Und Herr Meinert, wenn ich so schaue zu Ihnen rüber, da haben Sie eine ganze Menge Stapel an Mails mitgebracht. Was waren denn die Themen, die die Hörerinnen und Hörer interessieren?
Ja, der Unterschied zum selber Kochen und zu den Fertigprodukten oder Teilfertigprodukten. Die Inhalte natürlich ganz besonders stark. Da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen. Haben wir ja auch zum Teil schon gemacht. Und aber ein Thema, was jetzt gerade noch per Mail kam, was wir noch gar nicht hatten, ist das Thema Babykost. Und Marion Brettschneider schreibt in ihrer E-Mail, Babykost, besonders die Gläschen, eignen sich auch als Convenience-Produkt für Erwachsene, weil sie sind salzarm, wenig Zutaten und eigentlich in der Regel gut kontrolliert. Und dann kann man ja da Kartoffeln oder etwas dazu machen für den Erwachsenen. Also, wie schaut es aus mit der Babykost?
Frau Fühning-Fesel, lachen Sie? Höre ich das richtig?
Ja, genau. Okay.
Wie finden Sie die Idee?
Das ist eine interessante Idee, wenn man das mag. Also ich habe das schon gehört, dass ab und zu auch Seniorinnen oder Senioren dazu greifen, weil sie genau das denken, was auch die Zuhörer da in den Mails geschrieben haben. Naja, es sind ja auch recht kleine Portionen. Muss man gucken, ob man damit auskommt. Also man kann es ja mal probieren. Das ist eine interessante Idee.
Aber Frau Greer, ganz grundsätzlich, gibt es noch was zu beachten? Weil beim Produktmonitoring schauen Sie ja auch auf Kinderprodukte. Gibt es da noch was, wo Sie sagen, da sollte man doch noch mal auch einen Blick drauf haben, was Nährwerte oder Zutaten angeht?
Ja, also vielleicht ganz grundsätzlich auch zu der Idee des Zuhörers per Mail. Wenn man sich dafür interessiert, kann man auch in unsere Berichte schauen. Wir haben 2020 tatsächlich Kinderfertigmahlzeiten untersucht. Das heißt, auch da finden Sie nähere Informationen dazu. Aber wenn wir jetzt mal auf den, sag ich mal, regulären Markt schauen, den Verbraucherinnen und Verbraucher, die jetzt gerade keine Babys zu Hause haben, vielleicht mehr im Blick haben, dann gibt es natürlich auch dort Produkte mit Kinderoptik. Das heißt, wenn man vielleicht mit Kindern einkaufen geht, die allein schon durch die Optik der Produktverpackung oder des Produkts selbst gezielt Kinder ansprechen sollen. Und diese Produkte haben wir eben auch immer besonders im Blick. Das heißt, uns interessiert dort besonders, wie sehen die aus von den Energie- und Nährwertgehalten im Vergleich zu anderen Produkten, vergleichbaren Produkten, die eben nicht diese Kinderoptik haben. Ich kann mal ein Beispiel geben. Bei Nudelsoßen zum Beispiel sehen wir das, dass wir Produkte mit Kinderoptik haben. Und da ist es schon so, dass der Zuckergehalt zum Beispiel höher ist als bei Produkten, die keine Kinderoptik haben. Gleichzeitig sehen wir, dass der Salzgehalt geringer ist. Und da gucken wir aber auch immer bei diesen Kinderprodukten genau drauf, wie sieht es zum Beispiel aus, wurde da noch extra Zucker zugesetzt. Und bei den Nudelsoßen sehen wir, dass etwa 50% der Produkte, die wir erhoben haben, ohne Zusatz von diesen potenziell süßenden Komponenten auskommen. Heißt im Umkehrschluss aber auch 50% der Produkte, also Tomatensoßen mit Kinderoptik, die enthalten eben potenziell süßende Komponenten.
Also das heißt, da vielleicht auch wirklich nochmal auf die Nährwerte hinten schauen, wo wir die Möglichkeit ja haben, das herauszufinden, wie viel Zucker wird da noch zusätzlich reingemacht.
Genau, und auf die Zutatenliste natürlich auch.
Auf die Zutatenliste schauen, genau. Herr Meinert.
Die Zutatenliste beschäftigt auch einen Hörer. Er sagt, es gibt eine Übersichtstabelle. Da werden die Fertiggerichte in verschiedene Kategorien eingeteilt, mehr oder weniger verarbeitet. Und die Tabelle gibt es auch als Plakat für Küche oder Schule. Und die heißt Kolat. Ist das bekannt hier in der Runde?
Frau Vollbrecht, können Sie dazu was sagen?
Also gehört habe ich das schon, aber ich bin ehrlich, da bin ich jetzt nicht unbedingt aussagekräftig zu. Begegnet mir auch im Handel wirklich nicht häufig, muss ich sagen. Mhm. Ich denke, das ist nicht weit verbreitet.
Frau Bühning-Fesel? Nee,
da müsste ich auch passen. Also diese NOVA-Klassifizierung wird immer häufiger auch zitiert. Dann
vielleicht können Sie die nochmal erläutern?
Genau, also die NOVA-Klassifizierung teilt ja verarbeitete Lebensmittel in 4 Stufen ein, also in frische, unverarbeitete Lebensmittel, in Zutaten, die ich zum Zubereiten brauche, wie Salz, Zucker, Fett, Öl. Dann die 3. Stufe sind einfach verarbeitete Lebensmittel wie Brot oder Nudeln oder Aufstriche. Und die 4. Stufe, die man dann auch sehr kritisch anschauen sollte, sind wirklich diese hochverarbeiteten Lebensmittel, die auch bestimmte Produktinhalte enthalten, die ich gar nicht selber in der Küche habe. Also diese Gulaschsuppe, die ist ganz klassisch NOVA Stufe 4, ein hochverarbeitetes Lebensmittel.
Der Zuckertrick, so hat es ein Hörer aus der Schweiz genannt, da wird Zucker unter verschiedenen Begriffen verabreicht sozusagen. Genau das gleiche gilt für Zitrone, Zitronensaft, da gibt es auch verschiedene Bezeichnungen. Und was ist eigentlich modifizierte Stärke, möchte Frau Schäfer aus der Nähe von Dresden wissen. Also vielleicht können wir das nochmal kurz zusammenfassen. Zucker unter eine Zutat, aber unter verschiedenen Begriffen.
Wer möchte, wer kann?
Also ich kann also vielleicht mit... Ja, sonst machen Sie. Machen Sie gerne.
Wer ist denn jetzt Sie? Sie müssen wir auch einmal...
Frau Vollbrecht?
Frau Vollbrecht, genau, okay.
Ja, also ich kann gerne mit der modifizierten Stärke beginnen. Das ist im Prinzip eine Stärke, die chemisch so weit modifiziert ist, dass sie sich tatsächlich deutlich von der normalen Stärke unterscheidet. Sie wird eingesetzt in Lebensmitteln, um eine gewisse Stabilität zum Beispiel von Soßen zu gewährleisten. Sie ist... Das ist eben die Eigenschaft der modifizierten Stärke. Sie ist in der Regel stabiler als normale Stärke. Also beim Gulasch zum Beispiel sorgt es wahrscheinlich dafür, dass die Gulaschsoße wirklich auch dick und so bleibt, wie wir sie haben wollen.
Aber
sie ist in der Zutatenliste auch aufzuführen. Das ist eine kleine Ausnahme, nicht mit einer E-Nummer, aber als Zusatzstoff, als modifizierte Stärke auch zu listen.
Aber ist das irgendwie bedenklich oder unbedenklich? Ist es neutral? Was würden Sie sagen?
Im Prinzip nicht bedenklich. Also da gibt es mir zumindest nicht bekannt und kein gesundheitliches Risiko, was irgendwie hinter diesem Zusatzstoff steckt. Es ist natürlich trotzdem in hochverarbeiteten Lebensmitteln generell drin und eine Zutat, die wir eigentlich, wenn wir selber kochen, nicht brauchen würden. Natürlich ist das aber auch genau der Unterschied. Wenn ich mein Gulasch in den Kühlschrank stelle und am nächsten Tag raushole, hat es nicht die Eigenschaften wie ein Gulasch aus der Dose.
Ja, und die Zitronensäure? Die verschiedenen Begriffe, unter der Zitronensäure laufen kann? Oder was ist Zitronensäure wirklich aus der Zitrone?
Da gibt es auch Abstufungen. Also da müsste ich, mir wäre es immer recht, ich würde so eine Zutatenliste lesen und ich würde sehen, in welchem Kontext das wirklich auftaucht. Das ist
da
jetzt
muss
schwierig
man immer
für mich
so. Muss man immer ein bisschen auf das
die
Produkt
ist nicht
dann
immer schauen. Aus der Zitrone.
Und die dritte Frage die dritte Frage aus der Serie war der sogenannte Zuckertrick, wie der Hörer das nannte. Auch unter verschiedenen Bezeichnungen, Fructose oder immer wieder Zucker letztendlich.
Ja. Zucker kann ganz viele Namen haben, zum Beispiel als Traubenzucker, als Dextrose, als Glucose oder als Dextrose gemischt mit Glucose. Also es gibt wirklich verschiedenste Varianten und letztlich selbst der Honig oder selbst die Süße aus Früchten. Also wenn wir konzentrierte Fruchtsäfte einsetzen oder getrocknete Früchte einsetzen, bei fertigen Müslis finden wir sowas viel, kann der Zuckergehalt relativ hoch sein, selbst wenn ausgelobt wird ohne Zuckerzusatz. Mhm. Also wenn wir jetzt solche konzentrierten, natürlichen Zutaten zusetzen, bedeutet es trotzdem relativ hohen Zuckereintrag. Da muss man wirklich genau schauen.
Wir haben noch eine Hörerin, die sich an uns wendet und das ist Frau Kusei, ich hoffe, ich spreche das richtig aus München. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Was ist Ihre Frage zum Thema?
Das geht Richtung Konserven und zwar verwende ich die trockenen Hülsenfrüchte schon vorgekocht im Glas, weil das gibt mir sonst zu lange. Und meine Frage ist jetzt, der Nährstoffverlust dürfte ja nicht so groß sein, weil die trockenen Früchte muss ich ja auch lange kochen. Mein Bedenken ist immer, habe ich durch diesen Lichteinfluss im Glas Nährstoffverluste? Wäre das besser in der Dose zu kaufen, weil das dunkel gelagert ist? Da habe ich Bedenken wegen der Innenbeschichtung Bisphenol A. Das gleiche habe ich bei Tomaten, die verwende ich außerhalb der Saison in Dosen, weil ich denke, erhitzen ist ja da bei Tomaten kein so ein großer Nachteil, aber auch wieder diese Innenbeschichtung. Das sind so meine Fragen zu dem Thema.
Frau Bühning-Fesel, können Sie dazu was sagen?
Ich kann gerne mit den Hülsenfrüchten anfangen. Also wenn man Glas als recycelbare Verpackung bevorzugt, dann kann man natürlich die Hülsenfrüchte schon vorgekocht im Glas verwenden und das dann auch nutzen. Und wenn Sie einen Vorratsschrank haben, der dunkel ist, also der geschlossen ist, dann ist das mit dem Lichteinfall ja gar kein Problem. Also gebe zu, ich habe wenige Dosen in meinem Vorratsregal, aber ich habe immer ein, zwei Dosen Tomaten. Also gerade im Winter, wenn ich keine frischen Tomaten kaufe, wenn es die nicht aus der Region oder Saison gibt. Und wenn man das ab und zu verwendet, muss man sich da auch keine Sorgen machen.
Und die Frage war ja auch, also wenn ich jetzt frische Tomaten kaufe und die lange koche für eine Soße oder die Tomaten aus der Dose nehme, gibt es da jetzt einen Unterschied bei den Nährstoffen am Ende, beim Endprodukt, sage ich mal. Können Sie da
bei Tomaten sehe ich da keinen großen Unterschied. Also wenn ich auch selber Ketchup koche oder selber eine Tomatensauce mache, muss die ja entsprechend lange kochen, um schön sämig zu werden. Und wenn ich sie dann haltbar machen will, würde ich sie ja dann auch im Einmachglas einkochen. Und das ist dann in großen Mengen in der industriellen Lebensmittelproduktion. Also da sehe ich keine so großen Unterschiede, es sei denn, man hat bestimmte Zutaten, bestimmte Rezepturen, wo das Selbstgemachte dann vom Geschmack her einem eher zusagt als das aus der Dose. Aber wenn ich einfach passierte oder stückige Tomaten brauche, um eine Ratatouille zu ergänzen, dann würde ich auch die aus der Dose nehmen. Also in dem Fall ist es dann wirklich praktisch.
Frau Kosey, haben wir Ihre Frage beantwortet?
Ja, eigentlich schon. Mir war nur das eben mit diesen Gläsern, weil die ja doch auch oft schon in den Geschäften vielleicht ein paar Wochen stehen. Und das macht also dann keinen Eindruck, macht halt keinen Einfluss. Diese
bei Hülsenfrüchten ist das kein Problem.
Okay, gut. Und da heißt es doch immer auf den Gläsern, bitte nicht kochen, nur erwärmen.
Bei den Hülsenfrüchten?
Was bedeutet das? Ja, bei den, zum Beispiel bei den Kichererbsen oder weiße Bohnen. Ich denke, die sind ja eh schon lange gekocht. Kann ich doch kurz mitkochen, oder?
Ja, natürlich. Also Kichererbsen, wenn die schon gekocht sind, dann kann man die kurz vor Ende der Garzeit zugeben, damit sie nicht zerkochen, oder die Hülsenfrüchte auch. Man kann ja auch die Kichererbsen dann nehmen, um da zum Beispiel einen Hummus draus zu machen. Da würde ich ja auch nicht mehr kochen. Ne?
Ja, und das Bisphenol A ist nicht so bedenklich. Man isst sie nicht jeden Tag. Die Dosen von den Tomaten nehme ich ja nur ab und zu zum Kochen.
Genau, das ist kein Problem.
Okay.
Danke, prima, Frau Kosey, und viele Grüße nach München.
Danke
Ihnen.
Eine ähnliche Frage wie die von Frau Kosey hat ein Hörer nach Pilzen. Er sagt, wegen der Strahlung, die durch den Tschernobyl-Unfall über Europa gekommen ist, sammelt er selber weniger Pilze als früher. Aber er nimmt sie gerne mal aus der Dose oder eigentlich noch lieber aus der Tüte getrocknet. Was ist denn da vorzuziehen? Oder vielleicht doch die Zuchtpilze, die irgendwo aus einem stillgelegten Straßenbahntunnel kommen.
Wer möchte von Ihnen? Ich weiß nicht, Frau Vollbrecht oder Frau Bühning-Fesel nochmal?
Ich kann ja mit den Pilzen mal anfangen. Also wenn man wirklich auf der sicheren Seite sein will, dann greift man zu den Zuchtpilzen und ist dann, ja, das kann man dann machen. Ich weiß nicht, inwieweit man, wenn man wirklich ein-, zweimal im Jahr gesammelte Pilze isst, sich noch Sorgen wegen der Strahlungsbelastung machen muss. Aber da haben die Verbraucherzentralen vielleicht auch Angaben dazu. Vielleicht kann Frau Vollbrecht das noch ergänzen.
Ich glaube, Sie hatten auch schon Luft geholt.
Also mir wäre an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, dass gerade eben bei verpackten Lebensmitteln und wenn das eben ein Fertigprodukt ist, ist das ja ein verpacktes, die Herkunft eben nicht zu kennzeichnen ist. Und das ist eben genau hier das Problem. Kaufe ich Pilze irgendwo auf dem Markt oder im Obst-Gemüseladen, dann ist eine Herkunft anzugeben bei der losen Ware. Aber wir wissen es im Prinzip niemals, wo die Pilze herkommen bei verpackter Ware. Und das ist nochmal eine spezielle Unsicherheit, die sich hier eben bei solchen Fertigprodukten einschleicht.
Was ist denn die Unsicherheit daran? Also wie die behandelt wurden, wie die gezüchtet wurden? Oder was ist genau die Unsicherheit daran?
Ich ziele jetzt mal konkret auf die Frage, auf diese Strahlenbelastung ab. Wenn ich nicht weiß, wo die Pilze herkommen, wenn die vielleicht tatsächlich im unmittelbaren, also ich hoffe, sowas passiert nicht, aber wenn die tatsächlich in einer relativ nahen Distanz zu solchen Krisengebieten quasi trotzdem genutzt werden für Fertiggerichte und es ja dann nicht mal mehr gekennzeichnet werden muss. Natürlich sind die Höchstbelastungen also die Grenzwerte sind ja hier einzuhalten, aber ich als Verbraucher kann es ja nicht testen. Ne? Das würde dann erst im Extremfall beim Test auffallen. Ich gehe davon aus, dass sowas in der Praxis uns auch nicht begegnet, aber wenn ich dort Bedenken habe, dann muss man einfach wissen, ich weiß bei verpackten Lebensmitteln in der Regel nicht, wo die Produkte herkommen.
Okay, das ist interessant. Das war mir auch noch nicht so ganz bewusst, dass es so ist. Herr Meinert.
Die nächste E-Mail von Frau Feser. Sie schreibt, gerade im Bio-Supermarkt sind ausnahmslos alle Wurst- und Schinkenprodukte Fertigprodukte, die auch mit Zucker belastet sind, die Zucker enthalten. Das ist ihr zu viel. Und wir haben hier auch ein Beispiel vorliegen. Eine Tüte, eine marokkanische Fertigsuppe, die wird auch mit Bio beworben und enthält auch 3% Zucker. Also die Produkte im Bio-Supermarkt und auch die hier als extra Bio gelabelt werden, also ausgewiesen werden, wie das so neudeutsch heißt.
Mhm. Frau Greer, können Sie dazu was sagen?
Ja, also natürlich ist der Zucker im Bioprodukt per se nicht verboten. Es ist ja einfach ein Geschmacksträger. Und da können wir jetzt nicht das ausnehmen und sagen, bei Bio ist es komplett anders. Wir haben sicherlich andere Regeln, was eben auch Zusatzstoffe bedingt. Aber jetzt beim Zucker gibt es da jetzt nicht per se schon Unterschiede zu sagen, wenn ich jetzt Bio kaufe, dann habe ich immer zuckerärmere Produkte. Das nicht.
Weil aber sie werden ja schon, das ist mir schon auch aufgefallen, wenn ich jetzt mal so in Vorbereitung der Sendung auch durch die Supermärkte gestreift bin, dass es ja schon Bioprodukte gibt, die sich dann doch als, wir machen es anders oder wir machen es besser als andere, also was so die Zutaten angeht. Aber auch da muss man gucken, sagen Sie.
Genau, also was wir natürlich grundsätzlich beobachten, auch über die Jahre hinweg, ist, dass die Produktvielfalt immer größer wird. Und ich denke, das ist auch das, was die Konsumentinnen und Konsumenten im Supermarkt sehen. Gerade auch bei den Fertigprodukten, also klassische Komplettmahlzeiten, haben wir viele neue, jüngere Unternehmen, kleinere, die in den Markt dringen und auch gezielt damit werben, dass sie eben vielleicht keine Zusatzstoffe verwenden etc. Also da haben wir eine ganz große Vielfalt. Aber klar, muss man leider immer wieder auch als Verbraucher, Verbraucherin auf die Zutatenliste, auf die Nährwerttabellen schauen. Da kommen wir leider nicht drum rum, wenn man da eben besonderes Augenmerk drauf legen möchte.
Das neue Supermarkt-Werbeargument ist proteinhaltig. Proteinquelle steht hier sogar auf dieser Tütensuppe. Oder die Suppe, die für eine Tasse reicht, ist ja noch nicht mal eine ganze Suppe. Proteinquelle, proteinhaltig, proteinwichtig. Was ist da jetzt eigentlich der neue Dreh?
Frau Vollbrecht, können Sie das erklären?
Ja, das ist einfach eine Marketinggeschichte. Also gerade viele junge Leute setzen auf Sport und in dem Zusammenhang natürlich auch auf proteinreiche Ernährung. Wie sinnvoll das beim Breitensportler ist, ist völlig dahingestellt. Fakt ist, dass über unsere normale Ernährung, die wir, wenn wir die entsprechend der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ja umsetzen und selbst wenn wir davon ganz schön abweichen, wäre quasi Protein kein Problem für uns. Und insofern sind wir auf solche speziell angereicherten Lebensmittel, die jetzt mit einer besonderen Proteinquelle oder sogar Anreicherung werden, in keinster Weise angewiesen.
Also das heißt, es ist so wirklich der Versuch, uns zu sagen, wir brauchen etwas, was wir eigentlich nicht zusätzlich brauchen.
Ganz kann man genau das so interpretieren? Ist es. So kann man es interpretieren. So eine Produkte wären wahrscheinlich auch gut verkauft, weil es irgendwie in den Köpfen ist, wäre besonders gut und irgendwie auch in den Köpfen verankert ist, gerade auch für Diäten besonders gut geeignet. Also das ist alles nicht belegt. Und Fakt ist, dass den Eiweißbedarf, den wir haben, über die normale Ernährung mehr als gedeckt wird. Also man sagt, ein gesunder, durchschnittlicher Mensch mit einer normalen körperlichen Belastung braucht ungefähr 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß. Und wenn wir das mal, da können wir auch die Nährwerttabelle uns nehmen, im Prinzip mit dem Fertiggericht häufig schon so ein Eiweißbedarf des Tages fast gedeckt ist. Und wenn dennoch die übliche Ernährung drumherum dazukommt, also auf so eine Produkte brauchen wir in keinster Weise zugreifen. Und wenn man dann Preisevergleich stellen wir halt fest, dass die in der Regel deutlich höhere Preise haben. Also auch im Milchregal begegnet einem das. Quarkspeisen mit Eiweiß angereichert und. Also
okay.
Das ist eine Marketing-Sache.
Alles klar, Dankeschön.
Herr Stocker aus Basel fragt, haben Fertiggerichte mehr Verpackungsmüll als vergleichbare frische Produkte oder Tiefkühlprodukte?
Frau Vollbrecht, Sie nochmal, dieses Thema Plastik in Zusammenhang mit Fertiggerichten?
Also prinzipiell wird das so sein und dazu gibt es ja auch belastbare Zahlen, dass natürlich durch diesen Berg an Fertiggerichten, die dort verpackt ja alle irgendwie sind, in der Regel auch nicht nur mit einer Verpackung, sondern noch eine Umverpackung drumherum, die Belastung an Müll und insgesamt auch die Ökobilanz bei Fertigprodukten ist nicht die beste, so würde ich es mal formulieren.
Wir haben viele Hörer gehabt, die haben gesagt, sie kochen selber. Da ist zum Beispiel die Hörerin, die macht die Tomaten-Basissuppe, Soße, Sugo fertig, friert sie dann in Portionen ein. Wir haben aber auch eine ganze Reihe Hörer, die sagen, nee, Fertigprodukte sind zwar schön, aber wir können auch selber kochen, indem wir Teilfertigprodukte nehmen. Also da gibt es das Beispiel, der Joghurt, das ist dann eben nicht der Fruchtjoghurt, sondern man nimmt den Naturjoghurt und verfeinert ihn mit frischen Früchten oder auch mit einer guten Marmelade. Die Frage ist eben, diese Teilfertigprodukte, sind die jetzt besser? Also ich kann ja ein Fertigprodukt kaufen, da habe ich Spätzle und Gulasch oder ich habe den Gulasch in der Dose und tue noch ein paar Tomaten rein. Kann man da irgendwie eine Abgrenzung machen?
Frau Bühning-Fedel, ich glaube, das ist Ihr Thema, ne? Wie man ja, klug
also, kombiniert. Genau, kluge Kombination. Also was ich häufig mache, wenn ich zum Beispiel ein Fertiggericht, ein Tiefkühlgericht nehme, dass ich gucke, da ist mir häufig zu wenig Gemüse drin. Und dann, wenn ich da sehe, da sind Paprika oder Tomaten oder Zucchini drin, dann schneide ich da einfach noch frisches Gemüse rein. Und das kann man auch, was weiß ich, bei einer Tiefkühlpizza machen, dass man sagt, wir teilen uns die Pizza und essen noch einen Salat dazu. Also es gibt viele Möglichkeiten, Fertigprodukte, die man aus Zeitgründen gerne verwendet, wenden möchte, dann noch mit frischen Lebensmitteln aufzupeppen, dass man immer so einen Grundvorrat an, was weiß ich, Tomaten oder Gurken oder Äpfel, an frischen Lebensmitteln in der Küche hat, im Kühlschrank hat, um dann diese Produkte zu ergänzen und es klug zu kombinieren.
Vielleicht auch, weil man es mag, ne? Nicht nur, weil es praktisch ist, sondern weil es auch gut
schmeckt. Ja, es schmeckt auch besser.
Genau.
Definitiv, ja.
Die Kolat-Liste, schreibt ein Hörer, findet man problemlos im Internet. Sie heißt Kolat mit TH am Ende.
Ach, Kolat.
Kolat. Kolat. Aber habe ich das falsch ausgesprochen?
Jetzt wissen alle Bescheid. Jetzt, das ist diese, nein, das ist diese Vollwerttabelle von Kolat, die auch die Lebensmittel nach dem Verarbeitungsgrad einteilt. Das hat dann auch, also die Vollwerternährung gibt auch eine Orientierungshilfe mit Blick auf den Verarbeitungsgrad. Und das kann man ein bisschen vergleichen, weil da hier nochmal die einzelnen Lebensmittelgruppen, also da wird dann das Vollkornmehl als besonders günstig und das ausgemahlene Mehl als weniger günstig. Ja, jetzt klickt es jetzt,
weil ich was gemeint
ist. Dann haben wir das genau. Noch schnell geklärt. Ja. Eine ganz kurze Frage noch, die Fertiggerichte und die Würzung. Sind die so nach einem Durchschnittsgeschmack gewürzt? Und wenn man sagt, man macht es ein bisschen schärfer, ist kein Problem, tut man noch ein bisschen Chilipulver dran. Aber Salz sollte man vielleicht nicht zusätzlich dran tun. Der Durchschnittsgeschmack.
Mhm. Frau Greer, wie ist das mit dem Durchschnittsgeschmack?
Schwierige Frage. Auch da denke ich, klar, der Markt passt sich dem an, was gekauft wird. Wir sehen es ja auch bei vielen Produkten, dass es pro Land unterschiedliche Rezepturen gibt. Und da gucken wir eben auch immer auf einen spannenden Aspekt. Wie ist es eigentlich bei marktrelevanten Produkten? Also bei Produkten, die besonders häufig gekauft wird, gibt uns so ein Indiz, kaufen Leute eher die Produkte, die vielleicht salziger sind, die vielleicht ein Stück weit mehr Fett oder weniger Fett haben, aber hier gibt es einfach keine pauschale Aussage. Das kommt auf die Produktgruppe, manchmal auch auf die Untergruppe drauf an. Das heißt, klar, der Geschmack prägt sich und die Hersteller passen sich da entsprechend auch an.
Wir könnten noch weiter diskutieren, aber die Zeit läuft uns davon und deswegen war das unser Marktplatz zum Thema Fertiggerichte. Ich danke allen fürs Mitmachen, Frau Bühning-Fesel, Frau Greer und Frau Vollbrecht. Danke, dass Sie mit Ihrer Expertise hier zur Verfügung standen. Danke, Herr Meinert, für die Hörerfragen, die Sie gesammelt haben. Danke auch an die Technik und die Regie. Hier geht's weiter gleich mit Umwelt und Verbraucher mit meinem Kollegen Georg Ehring. Da geht's nochmal um die Gaslecks in der Ostsee mit einem Interview mit dem Wuppertal-Institut. Und nächste Woche, da gibt's wieder einen Marktplatz. Da geht es um das Thema Start in die Selbstständigkeit, Strategien, Basiswissen und Förderung. Mein Name ist Britta Mersch. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag.